Valeria?
Ja, Vika.
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal bitte ein Wort, wenn du zum Beispiel deine Haare beschreibst, wenn sie so richtig zersaust sind oder zottelig sind, so vom Winde verweht. Mit welchem russischen Wort würdest du das beschreiben?
Ich habe eins. Ich weiß nicht, ob das das ist, was du auch denkst. Weil ich finde, das habe ich in meiner Kindheit viel gehört.
Oh!
Lachmatte.
Richtig,
Oder?
Lachmatte. Ich
Was für ein
finde
geiles
dieses
Wort.
Wort so gut und eine nette Mädchenhörerin hat geschrieben, dass es dafür kein richtiges Wort auf Deutsch gibt, weil Lachmatte bezieht sich ja immer auf Haare.
Ja.
Und
Ja.
ich glaube, zersaust oder zottelig kannst du auch sagen, wenn es irgendwie so eine
Ja.
zersauste Person ist, keine Ahnung, die ist gerade ein bisschen durcheinander oder sowas oder. Weißt du, was ich meine? Oder kann man, oder sagt man, zersaust auch immer zu Haaren?
Ja, zerzaust würde man, glaube ich, auch
Ach
mal
so,
so.
zerzaust oder
Ja,
zersaust?
zerzaust, glaube ich,
Oh
heißt
nein, habe ich das Wort auf Deutsch falsch ausgesprochen? Upsi.
das. Jetzt weißt du es. Jetzt haben wir Russisch und Deutsch
Ja,
gelernt.
super.
Nee, aber ich glaube, das geht. So zottelig, zerzaust, vom Winde verweht. Chaotisch,
Ja,
all das.
aber ja. Naja, aber ich glaube, heute haben wir uns gekämmt für die Folge, weil draußen ist ja auch windig.
So.
So, und es sind viele Dinge passiert. Ich würde sagen, wir starten rein.
Let's go.
Ja. Hallo.
Hello zu Niette Mädchen, eurem Podcast von Das Ding vom SWR. Schön, dass ihr da seid.
Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Valeria, erstmal welcome back in Germany. Das
Danke.
muss ich jetzt sagen, weil du warst ja in Japan.
Ja, wie sagen Deutsche so schön, hallo, du Urlauber, du Urlauberin. So, wenn man
Na, wie
zurückkommt von
war
einem
dein
langen Urlaub.
Urlaub? Erzähl doch mal.
War super, war super. Werde
Ja,
ich
war
heute
super
in aller
schön.
Ausführlichkeit erzählen, Leute.
Genau, das wollen wir heute auf jeden Fall hören. Das finde ich richtig schön, dass du wieder zurück bist. Vielleicht, wenn ihr gerade Video schaut, ist euch was aufgefallen. Wir sitzen heute nicht in unserem Lieblings-Podcast-Studio, wo wir normalerweise sehr, sehr gern abhängen und quatschen, sondern zu Hause,
Ja, heute muss zu
weil,
Hause her.
genau, ein bisschen angeschlagen und besser nicht anstecken,
Ja.
haben wir uns einfach mal wieder an alte Zeiten erinnert und vielleicht ihr auch, wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid.
Stimmt, es ist so ein bisschen Retro heute, weil wir das
Ja,
früher ja immer zu Hause gemacht haben. Weißt
voll.
du übrigens, es gibt noch ein anderes Wort, das ich besonders, als ich dann in diesem Urlaub mit meinen drei gepackten Koffern auf dem Weg nach Hause war, weil ich so viel Scheiß gekauft habe, teilweise. Also soll man nicht, aber es gibt so ein paar Gründe. Ich war ja in Japan, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt nochmal gesagt habe,
Ich
aber
habe es gerade gesagt.
ach so, genau. Genau, ich war in Japan, falls ihr es noch nicht gehört habt.
Valeria war in Japan übrigens.
Und da wird man schon verlockt, also so sehr, keine Ahnung, sich einfach Zeug zu kaufen. Das Konsumlevel ist dort einfach ein anderes. Was manche Sachen angeht, da wirklich teilweise Reizüberflutung in manchen Läden und viele so Spielautomaten und so, die einen so ein bisschen süchtig machen, vielleicht auch. Und es gibt so ein geiles Wort auf Russisch, das ich manchmal so im Kopf hatte und ich konnte es nicht so gut auf Deutsch sagen. Wie würdest du so Krempel oder so Zeug auf
Ich
Russisch sagen?
weiß. Klamm.
Das meine ich nicht,
Ach
ist glaube ich
so.
auch ein sehr gutes
Okay,
Wort, aber es
warte.
gibt noch ein anderes Wort, wo man einfach sagt, so viel
Tschusch.
Quatsch einfach.
Tschuschkaka,
Ja,
Alter.
es gibt noch ein anderes Wort.
So viele Wörter für
Oder? Für
Zeug.
Zeug.
Tschusch,
Ja, einfach so ganz viele Gadgets, Quatsch. Zeug.
Stutzki-Drutzki.
Auch gut. Alter, es gibt so viele Worte. Nein, weißt du, welches Wort ich meine?
Nee.
Barachlo.
Ah, Barachlo.
Einfach
Ja, sowas.
Barachlo.
Das habe ich. Ja, stimmt doch. Das ist sowas, was man nicht braucht.
Ja, so ein bisschen, ja, so
So, ja,
Psiake
stimmt.
Barachlo. Nee, alles, was ich gekauft habe, war natürlich total notwendig. Aber ich habe
Natürlich.
mir schon gedacht, ich habe mir viel Barachlo gekauft.
Du bist auch so richtig Lachmatia aus den Läden rausgegangen, weil du so fix und fertig warst und alles mitgenommen
Es
hast.
ist so, es ist so. Ich wünschte,
Ja.
ich könnte euch rübergeben, was das für eine Reizüberflutung teilweise war. Aber es war auch sehr schön. Egal, das erzähle ich später gleich in
Ja, ich bin
aller
sehr
Ausführlichkeit.
gespannt. Sehr, sehr, sehr gespannt. Ich wollte noch mal ganz kurz einmal schauen auf ein paar Kommentare, die ihr uns geschickt habt oder Nachrichten per DM auf Instagram zu Kosenamen, weil wir haben über russische Kosenamen gesprochen, mit denen wir leicht überfordert waren, weil ja, so ein paar kennen wir schon, wie Solnischka, Seitschik, was war da noch dabei, was haben wir gesagt, Daragoi,
Schatz. Malisch.
Ja, Malisch, so ja, kind. So, ja, genau. So Baby. Kennen wir schon, aber wir wollten euch nochmal fragen, sag mal, was kennt ihr denn so alles an russischen Kosenamen? Und da sind ja einige Sachen reingekommen, ne? Fand ich richtig schön.
Ja, sag mal, ich fand es so sweet und teilweise auch so witzig und absurd, weil so Sprachen so untereinander in so einer Beziehung ist ja auch einfach sowas super Privates und irgendwie sowas sehr Eigenes. Und irgendwie fand ich das richtig süß, so einen Einblick da rein zu bekommen, so wie sich Leute nennen.
Voll, fand ich auch. Also zum Beispiel, was ich super oft gelesen habe und ich dachte, natürlich, natürlich, ich habe es ja auch schon wahrscheinlich sehr oft gehört oder gesagt, Pupsik. Ich Pupsik. Liebe das. Also Pupsik ist ja eigentlich eine kleine Puppe, so ein Baby, oder man sagt das zu Babys oder zu wirklich Puppen, Pupsik, Pups. So, und das kam so oft in den Kommentaren auf TikTok oder auch PDM.
Das ist auch so ein guter Spitzname irgendwie.
Ja, und weißt du was? Ich glaube, das habe ich noch nie im Podcast erzählt. Aber meine beste Freundin und ich nennen uns fast schon immer Pupsik.
Oh, süß.
Immer schon. Also irgendwie, wir kamen da auf das Wort durch eine andere Freundin, die das Wort auch aus russischen Kreisen mal aufgeschnappt hat. Und seitdem haben wir uns einfach, also wirklich seit über 15 Jahren nennen wir uns Pupsik.
Oh, wie süß.
Und ich glaube, sie weiß gar nicht so richtig, was das heißt.
Ja, ich finde, im Deutschen kann man ja denken, dass es was mit Pups zu tun hat.
Was ist ein Pups? Ach so, Pups. Ja, okay.
Hast du,
ich war gerade auf einem ganz anderen Planeten.
Was ist ein Pups?
Ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ich.
Pupsik.
Stimmt.
Aber das hat damit ja nichts zu tun, wollte ich eigentlich nur nochmal sagen.
So Puppe vielleicht, von Puppe vielleicht eher.
Ja, vielleicht. Pupsik. Vielleicht.
Genau.
Ja.
Ja, was ich auch richtig süß fand, jemand anders hat geschrieben, Aduweinchik.
Ach, Pusteblume?
Ja, Löwenzahn.
Süß.
Stell mal vor, du nennst jemanden Aduweinchik. Aduweinchik, könnte man auch zu so
mein Löwenzähnchen.
Löwenzähnchen. Löwenzahn oder Pusteblume klingt irgendwie falsch auf Deutsch, aber auf Russisch super süß.
Ich habe auch eine DM bekommen, die kann ich auch einmal kurz dazu vorlesen. Eine Hörerin namens Karina hat uns geschrieben. Sie sagt, mein Freund spricht Deutsch und bei mir zu Hause wird ein Mix aus Russisch und Deutsch gesprochen, da meine Eltern Russlanddeutsche sind. Als wir frisch zusammengekommen sind, habe ich erzählt, dass ich Kosenamen nicht mag, weil sie einen verniedlichen. Als Beispiel nannte ich dann Kroschka, also Krümelchen. Und bei dem Versuch, es nachzusprechen, nannte mich mein Freund aber dann Kruschka, also Tasse. Und es fand er so witzig, dass er mich seitdem liebevoll Kruschka nennt.
Ich finde es aber auch cool. Irgendwie eine schöne Geschichte.
Ja, sie meinte, sie findet es trotzdem cool, weil es halt eben so ein individueller Kosename ist. Einfach so Tasse. Hey, du Tasse.
Hey, du Becher. Warum nicht? Süß fand ich auch. Jemand schreibt, mein Freund, der absolut kein Russisch kann, ist entweder für sie Serce Mayo, also mein Herz.
Mein Herz.
Oder wenn er mich nervt, Kasiol.
Ziege.
Ziege.
Bock.
Wobei Bock ist ja irgendwie
Bock.
Ziegenbock,
ja, ja,
genau.
Ja, ja.
Und auch sehr, sehr witzig, wir haben einen Kommentar bekommen auf TikTok, auch mit der Frage eben, was ist denn euer russischer Kosename? Und dann schreibt einer so drunter, Kabanchik. Und ich so, wen nennst du so?
Kabanchik ist ein
Wildschweinchen.
Nee. Wildschwein. Wildschwein.
Wildschweinchen.
Wildschweinchen, natürlich. Natürlich.
Und dann schreibt derjenige zurück, also wen nennst du so? Dann schreibt der, meine Frau mich.
Ich liebe nicht.
Ich.
Das
ich
ist
auch.
So witzig.
Ja.
Da ist viel Inspiration dabei. Also falls ihr einen großen Namen sucht, für wen auch immer, vielleicht ist es die Tasse, das Wildschwein.
Oder die Puppe.
Oder die Puppe, Pupsik.
Ja.
Sweet.
Bedient euch.
Bedient euch.
Genau. Ja, vielen Dank auf jeden Fall immer wieder für eure Inspiration. Schickt uns weiter eure Themenvorschläge oder was auch immer ihr habt an jettemädchen@dasding.de oder an uns per DM auf Instagram. Wir freuen uns sehr. Und jetzt, liebe Valeria, möchte ich gerne zur Frage der Woche kommen. Die brennt mir natürlich schon sehr lange auf der Zunge.
Vor allem, wir haben uns wirklich seitdem nicht gesehen oder gesprochen. Wir haben uns alles aufgespart.
Wir wollten uns gestern sehen, da konnte ich leider aber nicht, weil ich ein bisschen angeschlagen war.
Ah.
Und da hätte ich mich sehr gefreut, von dir einige Dinge persönlich zu hören. Aber jetzt,
ja.
Naja, Im kleinen Rahmen, sage ich mal.
Im kleinen Rahmen. Zensierten kleinen Rahmen hier jetzt.
Zensierten kleinen Rahmen unter uns. Besprechen wir mal deine Japan-Reise, würde ich sagen. Du warst einige Zeit weg, war auch echt schon, ich finde, das ist echt schon lange nicht mehr so gewesen, dass wir uns so lange nicht gehört und nicht gesehen haben.
Das stimmt.
Ich habe natürlich fleißig deine Storys verfolgt auf Instagram. Genau, habe auch dazwischendurch gesehen, dass du irgendwas mit einem Chiburashka gepostet hast aus Japan. Und ich so, also Chiburashka, für alle, die das nicht kennen, dieses Kuscheltierchen, das Symbol für viele Kindheitserinnerungen aus der alten Sowjetunion. Dieses
eine Mischung aus einem Affen und einem Haus. Also irgendwie ist es ja kein richtiges Tier, aber kennt eigentlich, glaube ich, so gut wie jeder, der in irgendeiner Form vielleicht Russisch spricht oder die Kindheit in irgendeiner Form so ein bisschen, ja, was geguckt hat damals aus der Sowjetunion. Chiburashka Krokodil gerne. Genau, und den habe ich in Japan gesehen, aber ja, das stimmt.
Das habe ich gesehen. Also, ich möchte wissen, Valeria, wie war deine Reise nach Japan? Was war das mit Chiburashka? Erzähl bitte alles, was du erlebt hast. Ich freue mich.
Also vielleicht mal ganz kurz für den Kontext. Ich war 3 Wochen da. Ich war gemeinsam mit meinem Freund. Mein Freund hat japanische Wurzeln. Ich weiß noch nicht, ob ich das jemals so im Podcast erzählt habe, aber das ist war deswegen auch eine sehr coole und auch emotionale und auch persönliche Reise. Vor allem, weil er eben als Erwachsener so das erste Mal so richtig auch in Japan war. Das war cool zu sehen. Wir haben da auch teilweise seine Familie getroffen, Verwandte getroffen, Bekannte getroffen. Also es war einfach echt cool. Und vor allem, das waren so die Momente, die für mich auch abseits von den ganzen touristischen Sachen, ich habe ja vorhin gesagt, so Reizüberflutungen in Tokio oder auch in den anderen großen Städten, Osaka, Kyoto oder so, das waren eigentlich meine Lieblingsmomente, wenn man so eher die kleinen Familiensachen gesehen hat, die nicht so touristischen Orte und so. Und ein paar Sachen haben mich auch immer so ein bisschen an den Podcast erinnert. Und ein paar davon wollte ich jetzt auch mal mit dir besprechen, weil, und das hat jetzt was mit diesem Chiburashka zu tun, wir haben ja eine Folge gemacht über Banya, über Saunas.
Ja.
Und auch über Tattoos. Das sind 2 verschiedene Folgen gewesen.
Ja.
Und in beiden Fällen hatte ich jetzt nie so super viel Bezug zum Thema, also ich war noch nie in der Banya. So, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir beide nicht so die Saunagängerinnen sind, vor allem wenn man so, es ist eigentlich so krass in der Kultur verankert ist, aber man kennt es nicht. Und das ist in Japan auch so, das heißt da aber Onsen, das ist eine heiße Quelle. Und da gibt es auch ganz viele so Etiketten und Regeln insgesamt in dem ganzen Land, auf die man irgendwie so achtet und die ich auch dann so in den letzten 3 Wochen sehr viel gelebt und gelernt habe und viel falsch gemacht habe. Und Onsen.
Was hast du falsch gemacht?
Vieles, glaub mir. Es hat was mit so Tapichkis zu tun, da komme ich auch gleich noch dazu. Zum Beispiel, also in der Onsen, wir sind extra in der Onsen-Stadt gefahren. Also extra in so eine kleine Stadt, Kinosaki Onsen heißt sie, die ist so ein bisschen weiter weg vom Schuss. Und da fahren ganz viele Ausländer hin, weil die ist tattoo-freundlich. Also da kann man hin, obwohl man tätowiert ist, weil das ist tatsächlich noch so ein bisschen, das spürt man in dem Land. So, es gibt schon tätowierte Leute, es gibt auch echt, also besonders in den Großstädten war das jetzt nichts Außergewöhnliches, aber es gibt Orte, an die du mit deinen Tattoos nicht so unbedingt easy hin kannst. Und diese Onsen, also diese heißen Quellen, wo man ja auch komplett nackt ist, die gehören da dazu. Und deswegen sind wir in eine extra Stadt gefahren, wo das okay ist, tätowiert zu sein, weil ich habe ja Tattoos. Und ganz oft muss man sie entweder abkleben oder einfach, du kommst einfach nicht rein. Und das auch so eine Stadt, wo einfach ganz viele Ausländer waren, weil die alle tätowiert waren. So. Und ich war so eine
alle
tätowierte
Deutsch?
Ausländerin. Alle, ja, Deutsch, Englisch, ich habe alles gehört da. Auch viel Russisch übrigens, also viele russisch sprechende Touristen. Und diese Stadt, das war so eine kleine Stadt und alle laufen da mit so traditioneller Kleidung rum. Da wird man auch so ein bisschen angehalten, wenn man in der Stadt rumschlendert mit so Holzschuhen und einem Yukata heißt das, also ein traditionelles wie so ein Mantel im Prinzip. Und den kannst du dann einfach ausziehen und dann kannst du in die nächste heiße Quelle springen. Und diese heißen Quellen sind wirklich sehr heiß, also die sind so über 40 Grad, keine Ahnung, du kannst da nicht so, also ich konnte da nicht so lange bleiben. Man geht in diese super heißen Quellen und das sind irgendwie so, nach 10 Minuten denkst du dir, dein Kopf dampft einfach, das ist viel zu heiß,
Weißt du noch, wir waren in Spanien, in Nordspanien dieses Jahr und wir sind doch auch in so eine heiße Quelle gegangen. War das auch so heiß oder noch heißer?
Noch heißer, würde ich sagen. Oh, also es war wirklich sehr, sehr heiß. Und du musst dich auch vorher, also man merkt richtig krass, das war, haben wir bei der Banya ja auch so ein bisschen besprochen bei der Folge. Das kommt daher, dass man in Japan einfach ganz oft nicht so viel Platz hat zu Hause. Und es gab eben ganz oft früher so diese öffentlichen Bäder, diese Onsen, wo man halt hin ist, um sich tatsächlich zu waschen. Es gibt so kleine Stationen mit so einem Hocker und so einem, wie heißt das, wie so eine Art Eimer. Mhm. Und dann ist da so Shampoo und so und dann wäschst du dich so richtig einfach dort. Mhm. Und wenn du sauber bist, gehst du in die heiße Quelle. Okay. Und du hast quasi nur, also man muss da auch, man darf da nicht mit einem Badeanzug sein, und du hast nur ein kleines Handtuch. Mhm. Und dieses kleine Handtuch bedeckst du so ein bisschen, wenn du so rumläufst. Und dann machst du dieses Handtuch auf deinen Kopf, wenn du in der Quelle sitzt, weil das nicht nass werden darf. Also ist dann einfach nur auf deinem Kopf so. So, und jetzt bin ich so ein bisschen benommen von diesen heißen Quellen, habe das so ein, zwei Mal gemacht. Das war voll cool, war voll entspannt. Das war auch alles gar nicht so stressig, wie ich dachte. Irgendwie blendest du dann sowieso einfach alle aus und machst so dein Ding. Und ich schlender so rum in dieser Straße und gehe so in einen Laden rein. Und auf einmal sehe ich einfach Chiburashka über so eine Eisdiele. Es war wie so eine Soße oder sowas. Aber ich konnte es nicht lesen.
Aber jetzt außerhalb vom Onsen jetzt?
Oh, ja, außerhalb. Ach so, okay. Also in der Stadt in so einem Laden. Ja. Einfach so oben drüber auf über so einem Eisdielen-Ding. Und ich sehe das so und denke mir so, bilde ich mir das gerade ein? Ist mein Gehirn verdampft oder nicht? Wir hatten ja auch schon mal über eine Folge in der Folge gesprochen, dass es tatsächlich ja eine japanische Version von Chiburashka gab, damals, viele Jahre her. Und ich habe die ganze Zeit schon gewusst, dass es theoretisch in diesem Land irgendwie eine Version von Chiburashka gibt. Ich habe die ganze Zeit gesucht, gibt es einen Anhänger, irgendein Buch oder so, irgendwas. Habe aber nichts gefunden, bis ich dann auf einmal diesen Chiburashka gesehen habe über dieser Eisdiele und war so, oh mein Gott, und war so voll aufgeregt und war so, hä, was machst du hier, Chiburashka? Bro, wie kommst du hierher? Habe so versucht zu scannen, so über Google Übersetzer, weil es wirklich keine Chance, das in irgendeiner Form zu verstehen. Und es wurde ich auch nicht schlauer, keine Ahnung, Schokosoße oder sowas. Und ich habe versucht, die Frau zu fragen, auf Englisch so, where did you buy it, what is it und so. Und die konnte aber leider kein Englisch und hat
where
mir so...
Where do you have the Chiburashka from?
Ja, aber sie war dann so, oh, Chiburashka. Also die wusste, was das ist. Die kannte den Namen.
Cool.
Das fand ich auch richtig cool. Und dann habe ich so, hey, ja, woher ist das? Mhm. Und dann hat sie mir so ein X gezeigt. Also so mit so zwei Fingern über Kreuz hat mir so ein X angezeigt, weil im Prinzip so, sie kann mir jetzt nicht helfen.
Aha, okay. Ich dachte, also so, das wäre irgendwie so ein geheimes Symbol für irgendeine, weiß ich nicht, so eine Untergrundgruppe.
Oh Gott, auf einmal wird's da.
Ja.
Nee, ich habe das auch gelernt, ein einfaches Nein zu sagen auf Japanisch ist so relativ unhöflich, das macht man nicht. Und deswegen wird ganz oft eher so ein X gezeigt. Also X gezeigt oder so mit Ellbogen so oder mit den Fingern. Das heißt im Prinzip Nein, aber so eine sanftere Form davon.
Ja, habe ich auch noch nie tatsächlich gehört.
Ja, ich auch spannend. Nicht. Aber ich wurde da auf jeden Fall ein paar Mal geixt, wenn ich irgendwas gewollt habe oder so. Ja, und ich habe, als wir so mal darüber gesprochen haben auf TikTok, dass es einen japanischen Chiburashka gibt, hat jemand in den Kommentaren geschrieben, dass es in einer Stadt einen Anhänger gab. Nara heißt die Stadt. Das ist so eine Stadt, wo so Rehe rumlaufen. Die laufen da tatsächlich einfach so, klingt jetzt so ein bisschen so Disney-mäßig, aber die sind da so heilig und die laufen einfach in der gesamten Stadt so ein bisschen rum in so einem Park, sind freilaufende Tiere. Man kann die so mit speziellen Keksen füttern und so. Und da hat jemand gesagt, in dieser Stadt gibt es Chiburashka, habe ich leider nicht gefunden. Aber was ich auch ein bisschen lustig fand, weil diese Rehe waren so ein bisschen aggressiv, wenn die irgendwo dann diesen Keks gerochen haben. Die haben mich dann so richtig angerempelt, weil die den halt einfach wie so, kennst du so Streichelzoo und Ziegen? Mhm. Die sind ja auch einfach nur aufs Essen fixiert.
Ja, stimmt.
Das ist jetzt nicht so süß, wie man sich denkt, so, oh, süß, ein Reh, sondern die sind wirklich so, die schauen dich an mit diesen gierigen Augen und du denkst dir so, Hilfe, was mache ich jetzt? Und auf einmal werden es halt so 10 Rehe und die rennen mir dann alle nach. Ich habe wirklich Angst gehabt.
Was ist das für eine Situation?
Ey, wirklich, sobald du einen Keks in der Hand hast, musst du eigentlich den, also die verbeugen sich auch vor einem, um diesen Keks, das haben die so gelernt. Die gehen da auch teilweise über die Zebrastreifen und so, das war völlig crazy. Aber die sind halt schon auch einfach sehr erpicht darauf, diesen Keks zu haben.
Ich habe auch so Respekt vor solchen Tieren. Also wirklich vor allem, ich bin auch in der Stadt groß geworden und ich finde das auch immer wieder faszinierend, irgendwie im Wald zu sein oder irgendwo, wo es ganz viele Tiere gibt. Und jedes Mal, also man merkt, ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich mit meiner, mit der Freundin von meinem Bruder spreche, weil die ist so super tierlieb, ich sag mal so, aber die ist wirklich mit sehr vielen Tieren aufgewachsen und hat einen Garten mit mehreren, mit Hühnern, mit Hunden, mit Katzen und liebt Pferde und war auch auf super vielen Bauernhöfen früher und sie hat voll die Connection zu Tieren, also sie hat auch russische Wurzeln und wurde ihr irgendwie auch so ein bisschen anders beigebracht als mir und da merke ich so bei uns beiden so voll den Unterschied, dass sie da gar keine Berührungsängste hat mit Tieren und ich dann schon immer so ein bisschen, boah, ich habe mega Respekt davor, ich weiß auch nicht.
Ja, ich war so ein bisschen naiv, ich dachte mir so, oh, man kann die streicheln und so, aber ja, man musste da schon auch ein bisschen aufpassen. Es gab auch speziell ein paar Tiere mit so, da hieß es so mit Hörnern und so, die so, also ein paar, ja genau, spezielle einfach, ja, von denen man so ein bisschen sich fernhalten musste, weil die auch aggressiver sein konnten. Und ich höre so, weil alle Touristen wurden so ein bisschen mit diesem Keks überrannt von diesen Tieren, von den Rehen.
Was war das denn für ein Keks, wenn ich fragen darf?
Einfach wie so ein spezieller, man geht an so einen Stand und kauft quasi einfach so kleine, ja, wie so trockene Kekse für die. Und nur
so
dieses Futter dürfen
Geschmack,
die...
Geschmack oder...
Keine Ahnung, das ist nur für die. Ich habe es nicht probiert.
Okay, also nur für Tiere, okay.
Ja, genau. Das ist so ein spezielles Futter für die in Keksform. Deswegen heißt es genau Keks. Aber es war so lustig zu sehen, wie halt die stoßen einen halt so einfach an und kneifen einen auch vielleicht mal. Und auf einmal höre ich so von so weiter hinten so, Blachamuche. Und ich musste so lachen. Das waren einfach russisch sprechende Touristen, die auch einfach weggerannt sind von diesen Rehen, weil die sie einfach so ein bisschen attackiert haben. So. Und ich dachte, Blachamuche sagt man eigentlich nicht mehr, aber in dieser Situation habe ich das so richtig gehört. Ich musste so lachen. Ne? Ja.
Ach, wie witzig.
Das war ein bisschen unerwartet.
Aber krass, ich hätte jetzt irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir auch natürlich nicht so viele Gedanken vorher drüber gemacht, aber ich hätte nicht gedacht, dass du da auch echt viele russischsprachige Touris so treffen würdest. Ich weiß nicht, warum irgendwie.
Ja, irgendwie macht es ja auch Sinn, ne? Ist einfach näher wahrscheinlich auch. Aber irgendwie fand ich das auch jedes Mal dann ein bisschen unerwartet. Aber ja, so dieser Punkt, also das war irgendwie eh so ein bisschen spannend, weil also so die Momente mit japanischen Menschen, die wir vielleicht auch irgendwo gesehen haben, wenn wir beispielsweise eben nicht in diesen touristischen Momenten waren, sondern eher so in, also der Onkel von meinem Freund, der hat ein Izakaya. Izakaya ist sowas wie eine Bar, wo man aber auch so Essen bekommt. Und da haben wir dann so versucht, irgendwie mit denen zu reden, aber die konnten halt natürlich alle kein Deutsch oder auch nicht so viel Englisch und so. Deswegen, das war so viel mit Händen und Füßen und dem japanischen Part, der quasi auch Deutsch spricht. Und dann waren da aber auch Japaner, die in dieser Izakaya gelandet sind, die wir dann einfach so kennengelernt haben. Und zuerst war ich natürlich einfach so, oder waren wir beide so die Deutschen. Und irgendwann, so ein bisschen im späteren Verlauf, war dann klar, okay, nee, eigentlich ist sie gar nicht aus Deutschland, sondern ist in Russland geboren, hat dann so der Vater mich so vorgestellt. Und dann war der Japaner so, russisch so, ich würde gern was sagen können, so, wie sage ich denn, ich liebe dich auf Russisch? Und ich war so, ja, ist ein bisschen schwierig, also ja, тебя люблю, so. Und es war halt sehr schwer für diese japanische Person, das auszusprechen, weil das, glaube ich, alles so... Worte und Laute sind, die es in der japanischen Sprache, also dieses Liu Blu, ist nicht so gängig, glaube ich, auf Japanisch, aber das war super sweet, weil er das so voll versucht hat und das war irgendwie so voll lustig, weil er fast die ganze Zeit so, ja, Ubiu, und ich so, nee, das ist was ganz Falsches, das ist so sehr nah dran. Und dann habe ich dem das so gesagt, so, das means I kill you, und er war dann so geschockt und war so, what, was sage ich da, was bringst du mir bei? Ja.
Aber spannend auch zu hören, dass jemand dich nach so etwas Schönem fragt. Übersetz mal eben, ich liebe dich auf Russisch und nicht, sag mal, was auch immer, es kommt immer, sag mal ein Schimpfwort auf Russisch oder sag mal irgendwie was total random. Das finde ich richtig schön. Irgendwie zeigt das, dass da irgendwie eine gewisse Wertschätzung vielleicht auch ist, wenn man andere Kulturen kennenlernt.
Auch. Fand ich auch. Also fand ich auch irgendwie spannend. Aber ich fand es auch spannend generell, wie ich, also wahrgenommen wurde, weil ich sag mal jetzt im Vergleich zu Deutschland, war ich offensichtlich die Ausländerin dort. Und das habe ich schon an einigen Stellen gemerkt. Also zum Beispiel auch so, wenn es besonders um die nicht so touristischen Gegenden ging. Und ja, das war irgendwie ganz spannend, weil es gibt ein Wort im Japanischen, das heißt Gaijin. Und Gaijin ist so eine Bezeichnung im Prinzip von dem, was ich jetzt so ein bisschen verstanden habe, davon so fremde Personen. Also so kann man übersetzen, mehr oder weniger. Und ich habe die ganze Zeit versucht zu verstehen, so ist das abwertend gemeint oder ist es einfach nur feststellend gemeint? Ich glaube, das geht beides je nach Kontext. Aber ich habe das manchmal einfach so gehört, wenn zum Beispiel ich die einzige Person war, die nicht asiatisch aussah, so im Vorbeilaufen oder so von irgendwie einer Gruppe von so japanischen Männern oder sowas, ne? Und ich denke mir dann so, okay, ne? So, du weißt irgendwie, die reden wahrscheinlich über dich, aber irgendwie weißt du nicht, warum oder wie oder... Also bei meinem Freund ist es nämlich so, der ist zur Hälfte japanisch. Das heißt, er wird nicht immer automatisch als japanisch auch erkannt, also auch vor Ort nicht. Das war dann so erst so im nächsten Schritt. Aber dann so in Kombi mit mir war dann so ganz oft klar, ja okay, nee, am besten reden wir irgendwie Englisch mit denen. Mhm. Also ja, das war auf jeden Fall auch die Erfahrung. Und ich musste auch sogar einmal den Eingang für Ausländer nehmen bei einem Tempel.
Wie,
es war dann so
was?
Ein bisschen, mir war das fast ein bisschen unangenehm. Es gab einen Moment, da waren wir in einem nicht so touristischen Ort, in einem Tempel. Das war, die Familie war dabei, der Bekannte, der uns so ein bisschen durch diese Stadt geführt hat, war dabei. Und er wollte, dass wir so einen 30 Jahre alten Buddha sehen. Und da so hingehen, Tempel, Schreine, auch nochmal ein ganz eigenes Thema, sage ich auch ein bisschen was später beim Aberglauben vielleicht dazu. Mhm. Und wir wollten da einfach alle reingehen, wo halt auch andere Menschen reingegangen sind. Und auf einmal wurden wir so angehalten. Und das erste war so ein Schild mit so keine Tattoos, die sichtbar sind, erlaubt. Habe ich mir schon gedacht, oh Gott, zum Glück habe ich lange Sachen angezogen, weil das hat mir vorher keiner gesagt. Mhm. Und ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ich irgendwie meine Tattoos abdecken muss, wenn ich in einen Tempel gehe. Also ist vielleicht auch voll offensichtlich, aber so, ich habe einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass man sich Sorgen machen muss über seine Tattoos, über sichtbare Tattoos.
Ja.
Weißt du, weil ich es so normal finde, sie zu haben. Hatte zum Glück aber lange Klamotten an. Also das war okay.
Mhm.
Genau, und im nächsten Durchgang habe ich auf einmal so, oder im nächsten Moment haben sie dann so auf einmal miteinander gesprochen und haben mich so angeschaut und auch so die Mutter angeschaut oder aber mich angeschaut. Und dann hieß es so, ja, sorry, ihr könnt hier leider nicht rein. Das ist der Eingang. Wir mussten auch zahlen im Vergleich zu zum Beispiel den Leuten vor Ort. So, also es war einfach so.
Das ist schon, ja,
in manchen Momenten
ein komisches Gefühl ist.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob das in dem Moment komisch war, aber es war halt für mich so das erste Mal, dass
ungewohnt.
Ich...
Ja, klar.
Ja, genau.
Also sowas kennst du natürlich jetzt
genau.
Nicht aus Deutschland oder aus Europa.
Genau.
Aber ich musste auch gerade drüber nachdenken, weil natürlich zum Beispiel Thema Tattoos und dass du dich da sowohl im Tempel als auch in solchen Saunen, Bädern, Onsen abdecken musst komplett.
Mhm.
Das ist natürlich auch spannende Sicht, weil wir haben ja schon mal über Tattoos gesprochen und dass Tattoos ja auch vor allem bei Menschen mit post-sovjetischem Background öfter mal so mit Stigmen verbunden sind, mit Tabus
eben.
Und so weiter.
Ja, da muss ich auch drüber nachdenken.
Es hat ja auch schon alles was damit zu tun mit anderen Kulturen, aber man merkt, wenn man noch ein bisschen weiter den Horizont erweitert, sag ich mal, und wenn man woanders hinreist oder andere Kulturen kennenlernt, merkt man, da ist es noch mal was komplett anderes. Also hat vielleicht noch mal einen größeren Stellenwert, sowas abzudecken oder nicht zu zeigen oder das ist
ja,
je nach Kultur und wir sind halt hier in Europa so, ich sag mal, ja, so Tattoos sind normal, aber
man muss auch sagen, ich glaube, das verändert sich da schon auch. Ich habe mich nämlich dort tatsächlich auch tätowieren lassen. Also das war auch möglich.
Ich muss das sehen. Willst du mir das?
Ich habe dir das noch gar nicht gezeigt.
Nee, du hast mir das schon angekündigt, dass du das machen willst.
Ja, ich habe dir das noch nicht gezeigt.
Du hast es gemacht?
Genau, weil ich habe mich schon gefragt, so wird das möglich sein dort oder nicht? Aber also es war relativ easy. Also es gibt auch einfach ganz normal Tattoo-Studios. Ich glaube nicht ganz so viele wie jetzt bei uns, je nachdem so. Aber das war schon einfach möglich.
Mhm.
Aber auch in diesem Tattoo-Studio waren nur Ausländer, während ich da war.
Wie war das für dich? Also vor allem ja dieses Gefühl, dass sich eigentlich keine Japanerinnen und Japaner tätowieren lassen, sondern Nur Ausländer?
Also die gab es schon auch und das haben ja auch die Leute, die tätowiert haben, die waren auch japanisch, glaube ich zumindest. Aber ja, das war schon einfach so witzig, weil man sich denkt, so gerade immer wenn es so um die Tattoos ging, habe ich eher so die ganzen Leute von außerhalb gesehen.
Ja.
Aber ja, das war easy möglich. Also das war, ist jetzt nicht so, dass es so ein Tabu ist, sondern es ist einfach nur in manchen Bereichen noch nicht so gängig. Es wird immer mehr, glaube ich, oder beziehungsweise es gibt auch immer mehr Orte, aber ist auch vielleicht ein Generationending teilweise. Da habe ich dann auch gehört, dass quasi, dass es Leute gibt, auch teilweise die, die dort tätowieren, die gesagt haben, so, die müssen ihre Tattoos vor ihren eigenen Eltern teilweise noch abdecken und so. Also das ist schon.
Das kennt man aber ja auch von zum Beispiel russischen Eltern. Ja. Haben wir auch schon lange und viel besprochen.
Ja, genau. Nee, aber ich bin sehr happy mit meinem Tattoo. Es ist an der Rippe.
Okay, das kannst du mir also jetzt noch nicht zeigen. Nee. Aber ich kann dir das nicht zeigen. Ich bin gespannt. Möchtest du erzählen, was das ist? Oder?
Nö.
Okay. Es bleibt erstmal nachvollziehen.
Nee, es ist auch nichts Krasses, aber
ja.
Nö.
Ich glaube, du hast es mir auch schon erzählt, aber ich habe es vergessen.
Ja,
ich muss nochmal drüber nachdenken. Egal, ich bin sehr gespannt.
Ja,
klingt
sehen.
Auf jeden Fall richtig schön. Ich habe eine Story von dir auch irgendwie gesehen, da ging es um Tischetikette oder um Etiketten oder sowas, Benehmen mit Familie am Tisch oder sowas.
Ja, das war auch nochmal so ein ganzes Ding, was ich lernen musste.
Ist das so ein Clash zur russischen Kultur zum Beispiel, also mit der russischen Kultur?
Ich finde schon.
Wenn man am Tisch sitzt, ja?
Es ist voll, also ich finde, es ist quasi das Gegenteil.
Okay, weil wir reden ja andauernd darüber, dass es schon öfter mal laut werden kann, chaotisch werden kann, dass jeder essen kann, wann er will, so ungefähr, dass es keine Ordnung, keine Sitzordnung gibt, dass, das ist manchmal, klar, es gibt auch Familien, in denen das gut funktioniert,
immer,
in denen es auch irgendwie ruhiger ist, da bin ich mir sicher. Ich habe das auch schon mal bei mir erlebt, also bei mir ist auch nicht immer nur Chaos. Ja, zu 98% vielleicht schon, aber naja. Aber wie ist es da?
Also ich muss auch sagen, ich habe erstmal nur, wir waren halt bei einem Bekannten dann so ein bisschen so zum Essen eingeladen. Also es ist jetzt auch nur ein sehr einzigartiger Einblick, der jetzt nicht für alles spricht. Aber der hatte halt ein sehr traditionelles Zuhause. Also der war auch ein bisschen älter und der hatte so ein sehr, es war sehr schönes Zuhause, der hatte so einen krassen Garten, der hatte Tatami-Boden und so. Und da musste man halt einfach auf ein paar Sachen achten. Es war trotzdem alles voll nett und voll entspannt. Also es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, keine Ahnung, du wurdest da direkt blöd angeschaut, wenn du einen Fehler gemacht hast. Aber man hat schon gemerkt, wenn man einen Fehler gemacht hat. Zum Beispiel so, wir sind da so alle reingegangen und es fängt an, weil du deine Schuhe ausziehst und da Hausschuhe bekommst, weil du dann natürlich nicht einfach so mit Socken rumläufst, sondern du bekommst deine eigenen Hausschuhe. Und diese Schuhe, unsere Schuhe, mussten dann eigentlich in so einem ganz speziellen Winkel stehen, also quasi so, dass sie an der Kante so stehen, dass wenn du zurückgehst, wenn du rausgehen würdest wieder, dass du einfach reinschlupfen kannst. Weißt du, was ich meine? Dass du von vorn, also dass die Fersen so zu dir gehen und die Spitzen nach
quasi
außen.
Quasi wie wenn du perfekt mit dem Auto parkst, dass du direkt rausfährst.
Genau.
Ah,
genau.
Ja.
Das heißt, und wir haben das halt einfach nur alle irgendwie hingelegt. Und dann sind wir aber irgendwann wieder raus und haben so gesehen, dass er sie wieder so schön sortiert hat. Und wir so, ups, hätten wir vielleicht so machen müssen.
Ja, das wusste ich ja vorher nicht.
Das wusste
aber
man
spannend.
Nicht. Aber man bekommt dann
das
so,
ist
man
ja
sieht
eine
es dann so.
Super, super wirklich interessante.
Ja, und dann waren wir so, haben uns halt zuerst hingesetzt auf so einen typisch japanischen Tisch, also am Boden gesetzt und haben dann so da Tee gehabt erstmal. Und alle waren so, oh, ja, ein bisschen unbequem, können wir aufstehen? Und, ja, aber es war dann so, naja, das ist jetzt gerade der Teeort. Und dann gingen wir eigentlich später rüber an so einen anderen Tisch, wo es dann so ein Aperitif gab. Das war dann auch voll nett. Das war dann so zwar richtig lieb und herzlich. Also er hat uns dann irgendwie Sake, so einen japanischen Wein eingeschenkt und hat dann sowas auf Deutsch vorbereitet. Also voll viel Mühe gegeben. Also richtig so, man hat gemerkt, so Gastgeber sein war voll so sein Ding. Das war ganz, ganz toll. Man hat sich voll wohl gefühlt. Genau, und aber alle so, ja, vielleicht gehen wir ja rüber auf den Tisch, auf den Esstisch so. Also es gab nämlich einen Teetisch, einen Aperitivtisch und einen Esstisch. Krass. Und wir waren dann so, ja, setzen wir uns halt auf den Esstisch. Und dann war er so, nee, das machen wir dann später, wenn wir essen. Also,
du meinst jetzt, an den Esstisch?
Genau, an den Esstisch zum Essen. Während wir aber noch so trinken, so, ne, ja. Bier oder Sake oder so. Und dann war so, nee, das machen wir dann erst, wenn das Essen da ist. Also es war so, jede Station hatte so jeden, hatte so quasi seine... Ja, halt ja, so quasi sein Ding, Station, seine Erfüllung.
Ja, voll.
Ja, und dann kam aber irgendwann so das Essen und das war halt alles so mega perfekt und schön. Das war so sehr ruhig alles und es war so, die Stäbchen hatten seinen Ort, wie du angefangen hast zu essen, mit was du gegessen hast und so. Das war alles einfach so ganz fein, säuberlich, so. Es war unfassbar lecker. Ich liebe das japanische Essen sowieso. Ganz, ganz, ganz arg. Ich habe 3 Wochen lang ausschließlich japanisch gegessen. Nichts anderes. Fand ich ganz toll.
Bin ein bisschen neidisch.
Ja, es war aber schwierig, muss ich sagen, auf Fleisch und Fisch und Ei und so. Also nicht zu verzichten, sondern das gab einfach teilweise diese Optionen nicht.
Ja.
In manchen Ländern, in manchen Läden, in manchen Restaurants. Ja, deswegen, das war manchmal eine Herausforderung, auch Hafermilch oder so zu bekommen. Ging schon klar, aber war schwierig. Aber ja, trotzdem sehr, sehr, sehr lecker. Und war halt auch sehr ruhig. Und man muss sagen, da ist es zum Beispiel voll normal zu schmatzen und so zu schlürfen. Nicht schmatzen, aber schlürfen. Zum Beispiel so Nudelsuppe. Okay. Weil man dabei so ein bisschen auch gleichzeitig pustet oder so. Ne? Also du schlürfst diese hoch. Und damit habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, weil ich das nicht so kann.
Ja. Okay, ja, spannend. Ja, ja. Ja, krass. Also du kommst jetzt einfach zurück mit super vielen Eindrücken. Du musst das erstmal alles verarbeiten.
Eine letzte Sache noch.
Akklimatisieren. Erzähl.
Eine letzte Sache noch, was die Etikette angeht. Es gab auch Tapachkis fürs Klo, aber spezielle. Das habe ich mal falsch gemacht. Also ich bin.
Was? Es gibt Tapachki für die Toilette?
Ja, also es gab Tapachkis fürs Haus. Okay. Diese Tapachki musste man aber ausziehen, wenn man auf Tatami-Boden, das ist so ein ganz spezieller, feiner Boden, die musste man da dann wieder ausziehen. Und wenn man aufs Klo gegangen ist, musste man die auch wechseln, weil es gab dann quasi nur Tapachkis, die nur auf der Toilette waren, damit die auch nur in der Toilette bleiben, weißt du? Damit die nicht die ganzen Toilettenbakterien durchs ganze Haus. Das war zum Beispiel bei dem Onsen auch so. Da gab es spezielle Tapachkis nur fürs Klo, wo dann jede Person reinschlüpft, sie nimmt und sie dann wieder auszieht, wenn sie rausgeht. Das
faszinierend irgendwie. Also irgendwie feiere ich das ein bisschen.
Ja, die haben das Tapachki-Game durchgespielt,
verstanden,
finde ich.
Aber auch.
Ja.
Ja, das finde ich gut. Vielleicht, weißt du, ich habe dir Tapachki ja schon geschenkt zur 100. Folge.
Eben. Konnte ich leider nicht mitnehmen.
Schade. Ja, mega spannend. Richtig spannend, was du so alles erlebt hast. Ich kann mir echt vorstellen, also es ist schon eine lange Reise. Japan kann ich mir auch gut vorstellen. Ich überlege aber gerade so, wo ich als nächstes hin will. Und es ist tatsächlich doch gar keine Fernreise, sondern eher Lettland, weil ich will ja immer noch ein bisschen zurück oder zumindest schauen, liegen ja auch meine Wurzeln in diesem Land und
über die wir ja noch gar nicht so richtig gesprochen haben.
Nee, weil ich weiß auch ziemlich wenig darüber und deswegen muss ich da unbedingt mal hin. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
Ja, genau. Auf die Folge und das Gespräch und die Reise von dir und die Eindrücke freue ich mich jetzt schon.
Ja, ich freue mich auch. Ja, danke auf jeden Fall für deine Eindrücke. Sollen wir in den Jetzt-Talk rein? Weil wir müssen über den Slavic Stare Trend sprechen auf Social Media.
Was ist der Slavic Stare, bitte? Schon wieder
Ist der Slavic Stare Trend? Also wirklich, da habe ich auch kurz gedacht, jedes Mal, also wenn man schon denkt, wir haben schon alle Slavic Trends gehabt auf Social Media, kommt immer noch einer dazu. Ja. Das denke ich mir jedes Mal bei sowas.
Aber irgendwie sind sie auch alle ähnlich, ne? Irgendwie geht es ja auch immer so.
Das stimmt. Am Ende denkt man so, gut, das kommt vielleicht durch bestimmte Vorurteile und zack, ist ein Trend geboren hier auf Social Media. Und vielleicht habt ihr das mitbekommen, es geht auf TikTok so ein Sound rum, da sagt so eine Frau, oh my gosh, you are so beautiful, how old are you? Und dann sagt die andere Frau, Romania. Also macht keinen Sinn.
Stimmt.
Aber ja, das ist dieser Sound, der so ein bisschen gerade steil geht. Und meistens guckt dabei eine Person in die Kamera, also diesen Sound, dieser Sound wird benutzt und meistens guckt dann eine Person in die Kamera und nach dem Wort Romania guckt die Person so richtig streng, macht die Augenbrauen so zusammen, der Gesichtsausdruck wirkt so ein bisschen streng, die Lippen werden so angespannt, ne, irgendwas zwischen Kussmund und einer aggressiven Mundbewegung und oben drüber steht halt entweder einfach nur Slavic Stare oder was gab's also da
quasi
noch?
Quasi slawischer Blick. Und meistens schreiben die Leute sowas drüber, wie man sich einen Millionär angelt.
Oder das, genau. Oder das. Ja. Ganz viel. Und wir haben ja ich hab mal geguckt, vor so 4 Jahren haben wir tatsächlich auch
ein Reel
rausgehauen auf Instagram.
Shame on us.
Ja, aber das war doch mal ein bisschen was anderes. Und das war, das ging so. Als Russin muss ich öfter lächeln, weil wenn ich nichts mit meinem Gesicht mache, dann sehe ich so aus, als würde ich dich ausrauben. Oder irgendwie sowas war da. Also es hieß so, wenn ich nicht lächle, sehe ich direkt streng, böse, aggressiv aus. Deswegen muss ich immer lächeln als Russin. Diesen Ton haben wir halt genommen.
Und wir haben dann streng in die Kamera geschaut, das weiß ich auch noch.
Genau.
Wir haben gedacht, so, wir sind jetzt voll witzig.
Wir sind cool. Ja. Wir sind cool jetzt. Wir machen
Ey, man lebt und man lernt, Leute. Man lebt und man lernt.
Aber wir haben dann am Ende natürlich auch verstanden, dass alleine so ein Blick auch so eine richtig deepe Message haben kann. Oder teilweise auch, kann das was mit Generationentrauma zu tun haben. Und also das ist wirklich ein großes Thema. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich habe schon öfter mal gehört, so, ja, du guckst richtig streng, so wie eine Russin, so.
Ich erinnere mich halt auch voll an so, ich glaube, deswegen fand ich das damals auch gar nicht so schlecht, das so zu machen und das einfach mal selbst zu machen. Ich finde es auch manchmal so, man muss auch ein bisschen vielleicht, glaube ich, differenzieren, wer es macht. Also so sind das Leute, die überhaupt rein gar nichts damit zu tun haben, noch nie so einen Kommentar in die Richtung gehört haben. Oder wirklich Leute, die vielleicht das machen, weil sie diese Kommentare kennen. Und ich erinnere mich zum Beispiel aus der Schulzeit, war schon manchmal so dieses, weißt du, wenn man noch so ein bisschen jünger war, und man hat sich, keine Ahnung, irgendwie so mit jemandem, weiß ich nicht, gezankt oder so ein bisschen gestritten oder so. Und dann kommt so, da kommt gleich die Russin so in die raus. Sowas.
Genau.
Weißt du, oder wenn, früher haben wir uns auch mal so gekloppt oder so freundschaftlich mit irgendwelchen Leuten. Freundschaftlich gekloppt. Ja, fast in der Schule war ich, aber doch haben wir gemacht. Und da haben dann die Leute schon auch sowas gesagt wie, ja, hier, die aggressive, keine Ahnung, so, ha, die Russin, so. Das war dann voll oft halt einfach wie so in Kombination mit so aggressivem Verhalten direkt irgendwie. Und ich habe manchmal dann, glaube ich, schon einfach so, wenn du das die ganze Zeit hörst, dass du dann denkst, ja, okay, keine Ahnung, so vielleicht mache ich das jetzt, um damit auch einfach so ein bisschen für mich selbst umzugehen oder das auch mir selbst so ein bisschen damit, weißt du, so Coping-mäßig.
Ja, am Anfang findet man das vielleicht sogar witzig, weil man zu irgendeiner Gruppe wenigstens dazugehört.
Genau.
Und sich denkt, ja gut, ich gehöre halt dazu, ich habe diese Wurzeln und ich fühle das gerade auch, wenn ihr das vor allem mir da so spiegelt.
Ja, und es ist auch ein bisschen dieses, bevor andere über dich lachen, versuchst du halt auch darüber zu lachen, weil du denkst, so damit nimmst du den Leuten ja vielleicht auch ein bisschen den Wind aus den Segeln, so weil du denkst, hahaha, ja, oh mein Gott, so ist so, keine Ahnung.
Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe das echt schon öfter gehört, aber nicht nur ich selbst, also dass zu mir Leute gesagt haben, ey, sind das deine russischen Gene oder warum guckst du so? Ich habe das aber auch bei mir so in meinem Umfeld gehört, in meinem russischsprachigen Umfeld, zum Beispiel junge Männer, die irgendwie immer wieder mit diesen Klischees konfrontiert wurden, ne? Wo denen immer gesagt wurde, also ich habe es halt einfach mitbekommen, dass junge Männer oft als aggressiv, als streng, dass die sich nicht benehmen können, so abgestempelt wurden, also mit russischen Wurzeln vor allem oder die russischsprachig waren. Mhm. Und irgendwann nimmst du das natürlich so alles auf und du verstehst ja als junger Mensch erstmal noch gar nicht so, hä, warum sind jetzt alle irgendwie, die meine Sprache sprechen, so böse? Das verstehe ich erstmal nicht.
Ja.
Mein Vater ist jetzt nicht böse und mein Bruder auch nicht. Und trotzdem wird er als der strenge Russe wahrgenommen. Und dann habe ich natürlich dann auch versucht, irgendwann immer netter zu werden. Ne? Also das, ne, immer so Und wir haben ja auch schon über dieses Phänomen Code-Switching gehört, dass man sich an bestimmte Situationen vielleicht anpasst. Und wenn man immer als die strenge Russin irgendwie wahrgenommen wurde oder zumindest das immer mal wieder so aufgeschnappt hat, habe ich natürlich dann auch immer versucht, immer höflicher und immer netter zu werden und immer mich anzupassen und zu tun, so als wäre ich, nee, bitte macht euch keine Sorgen, ich bin die eine nette Russin. So, ich bin höflich, ich gehöre eigentlich dazu zu euch und möchte nicht so sein wie die. Und das war immer natürlich dieses, na, das hat da viel mit Klischees und Vorurteilen zu tun, das macht was mit einem. Und deswegen ist dieser Slavic-Blick allein schon ein bisschen problematisch, den alle so einfach nur als Trend gerade benutzen.
Ja, as always, ne? Genau. Auch so mit diesem Kontext von, wie man schon wieder sich einen Millionär angelt. Also so dieses Klischee von osteuropäisch gelesene Frau, die Golddiggerin ist irgendwie,
genau,
ne?
Genau. Slavic People werden als arrogant wahrgenommen, überheblich. Und das ist natürlich auch immer so eine Gefahr, Menschen sofort zu verurteilen. Aber ich fand eigentlich auch richtig gut, was eine polnische TikTokerin dazu auch gesagt hat. Die meinte so, warum willst du so aussehen, als hättest du 7 Kriege miterlebt, Hungersnöte und warst noch nie in Therapie? Warum ist ein Generationstrauma Ästhetik? Weißt du, und das alles in einem, so aufgeschnappt hast an Informationen, macht so langsam was auf, so ein Bild, ja, stimmt. Ja. Warum, also man muss sich ja erstmal mit der Geschichte dieser Menschen beschäftigen.
Ja. Und das ist nämlich das große Ding, ganz viel so aufzuarbeiten. Ich habe das Gefühl, dass das wäre auch mal so eine Folge wert vielleicht.
Voll, auf jeden Fall. Und noch eine Sache, weil in diesem Sound geht es ja darum, also Slavic Stare, dieser Begriff slawisch. Und dann wird ja in diesem Sound gesagt, ja, ich komme aus Rumänien.
Ja, stimmt.
Aber Rumänien ist kein slawisches Land.
Stimmt.
Rumänien ist ein romanisches Land. Und das alleine ja ist ja auch schon falsch.
Aber also, alles einfach über
alles an diesem Trend ist falsch, bitte nicht nachmachen.
Punkt.
So, da wird das alles gesagt.
Punkt. So, nehme ich. Okay, Leute.
Ja.
Also, ich würde sagen, nach unserem Japan-Reise-Austauschen, Jetzt-Talk, Aufarbeitung, kommen wir zum Schluss zum Aberglauben.
Zum Aberglauben.
Und da muss ich noch einmal ganz kurz über Japan reden, weil ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ich war in Japan.
Valeria war in Japan übrigens.
Okay, ich werde nach dieser Folge nie wieder so was sprechen. Okay, also.
Was heißt Japan auf Russisch?
Japonie.
Richtig. Das muss ich einmal kurz klären.
Ja. Und ich habe auf jeden Fall in Japan ein Land gefunden, das definitiv auch voll ist von Ritualen und Aberglauben und Glücksbringern und Dingen, die man falsch und richtig machen kann.
Und da bist du bei mir genau richtig.
Ja.
Ich höre zu.
So, ich habe nämlich auch gedacht, da fühle ich mich wohl. Hier funktioniert mein Gehirn. Also ganz grundsätzlich gibt es da auch einfach richtig viele so Tempel und so Schreine und es geht viel so um Götter, um verschiedene Götter. Es ist auch teilweise so sehr dieses, also so, es werden verschiedene Gottheiten angebetet zu verschiedenen Dingen. Also es gibt zum Beispiel irgendwie einen Ort, wo jemand, wo es so speziell um zum Beispiel Haare geht oder ein Ort, so ein Gott zu, weiß ich nicht, Augen und dann gibt es einen Gott und Schrein zu, weiß ich nicht, Fruchtbarkeit. Also so wirklich für alles gibt es irgendwie so einen Ort, wofür du beten kannst oder wo du dir was irgendwie wünschen kannst oder manifestieren oder nicht manifestieren, aber sowas in der Art. Und es gibt einfach ein paar Dinge, auf die man achtet. Also zum Beispiel gibt es auch diese Tori-Bögen. Das sind so Bögen, durch die man geht, um dann zum Beispiel bei dem Tempel zu sein. Und da geht man nicht in der Mitte durch, sondern an der Seite und verbeugt sich dann auch am Ende und am Anfang, bevor man reingeht, weil die Mitte ist für den Gott und der Rest ist eher so für die Menschen. Mhm. Und jetzt eine Frage auch, die ich an dich habe, weil da clasht ein bisschen so meine russische Aberglauben-Mentalität mit der japanischen religiösen Glücksbringer-Mentalität vielleicht. Weil in diesen Tempeln gibt es ganz oft Glücksbringer, die man kaufen kann. Also die haben da wirklich ein komplettes Geschäft draus gemacht. Man kann zum Beispiel also es sind so kleine, süße Anhänger. Und dann ist, keine Ahnung, sagen wir mal, Erfolg für Schule steht dann so bei einem grünen Anhänger. Das kostet 800 Yen, sind so 4,50.
Ach so, okay.
Ja.
Das klingt viel.
Habe ich direkt 4-mal für meine Geschwister mitgenommen, damit sie gut in der Schule sind. Dann gibt es einen Glücksbringer, der ist speziell fürs gute Autofahren. Der kostet aber dann schon mehr. Der kostet 1000 Yen, weil es ist vielleicht ein krasserer Glücksbringer. Und so weiter habe ich für meinen Bruder mitgenommen. Und irgendwann wollte ich halt für meine Mutter einen Aberglauben kaufen. Einen Glücksbringer kaufen. Und zwar einen für Gesundheit. Weil sie sagt ja immer, ohne Same Gesundheit. Samaglavne zdorovje. Also ohne zdorovje geht gar nichts, ohne Gesundheit geht nichts. Also dachte ich ja, so ein Glücksbringer zum Thema Gesundheit, super. Und dann sagt mein Freund so, aber funktioniert das dann mit dem russischen Aberglauben? Weil bei euch ist es doch so, dass wenn man so Versicherungen abschließt, dass es doch eher so vielleicht was Schlechtes anzieht. Also würdest du sich freuen? Vanille,
du glaubst es nicht, aber das war mein erster kleiner Gedanke gerade, den ich nicht laut aussprechen wollte.
Ja, weißt du, so dieses, hält es das fern oder hält es das...
Hast du es gekauft, ist die Frage.
Ja.
Ja, aber ist doch schön.
Ich dachte, das ist ja nicht, es ist ja
das
kein...
Das ist nur alles, was bei uns im Kopf passiert.
Ja, aber das ist ja
absurd.
Meine Logik war, das ist ja kein Glücksbringer, der Krankheit weghält, sondern eher Gesundheit anzieht.
Ja, natürlich.
Ich klingst nicht überzeugt.
Aber wie sieht der aus? Oder ist das schon wieder für dich zu...
Nee, das ist, kann man gar nicht so, also so wie so ein kleines, wie so, die sind unterschiedlich, das ist so ein kleines Kissen mit so Perlen und so einer Schleife und so, also es ist eigentlich richtig, richtig süß, finde ich, so ein bisschen traditionell, da ist dann auch was drauf und so, aber ich habe ja auch Anhänger mit so Katzen, weiß und schwarz geholt, weil sie ja zwei Katzen hat, die weiß und schwarz sind, deswegen kann sie sich dann aussuchen, wenn sie sich mit dem unwohl fühlt, kann sie die anderen Glücksbringer haben.
Das ist so schön, aber ich weiß, was dein Freund meint, weil einmal, ich hatte ein quasi Einstellungsgespräch bei einem Radiosender und ich war da eine Woche vorher und danach wurde quasi entschieden, ob ich genommen werde oder nicht. Und in dieser einen Woche habe ich eine kennengelernt auf der Arbeit, die so ein bisschen auch spirituell ist. Und die hat mir dann an diesem Freitag, bevor ich das Gespräch mit der Chefinnenetage hatte, hat die mir so ein Glücksbringer in die Hand gedrückt, so hier nach dem Motto, hier, nimm diesen Glücksbringer, der wird dir gleich bei dem Gespräch Glück bringen. Und ich so, danke, ich habe den nicht angenommen. Da habe ich so ganz kurz dieses Gefühl gehabt, wenn ich das jetzt in die Hand nehme, dann passiert irgendwas. Aber obwohl sie meinte, wenn du den jetzt hast, dann wirst du noch doppelt und dreifach Glück haben.
Und hattest du am Ende Glück?
Ja, ich wurde quasi genommen für die Stelle.
Weil du den Glücksbringer nicht genommen hast, wahrscheinlich.
Ja, das wollte ich noch kurz erzählen.
Ja,
aber der Glücksbringer ist sowieso symbolisch. Du hast an deine Mama gedacht.
Eben.
Es ist eine sehr, sehr schöne Geste. Und
hoffe,
sie wird sich
doch
unglaublich freuen, natürlich. Und Gesundheit ist eh Saman Glavner, das Wichtigste, brauchen wir nicht drüber reden.
Ja, ja.
Deswegen so alles richtig gemacht.
Gut, danke.
Ja.
Kann ich ihr das guten Gewissens geben.
Ja.
So, okay. Leute.
Ja, dann nächstes Mal sehen wir uns hoffentlich im Studio wieder.
Yes.
Podcast Center. Bewertet bitte diesen Podcast mit ganz vielen Sternchen, die ihr findet, egal wo ihr seid. Wir freuen uns über eure Bewertungen. Wir freuen
über
uns, wenn
Kommentare,
ihr wissen,
Nachrichten.
Genau, dass ihr zuhört und da seid. Genau. Und ansonsten wünschen wir viel Gesundheit.
Ja.
Erstmal, weil irgendwie viele krank und hoffentlich ihr nicht.
Ja.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Dabei.
Bis in 2 Wochen.
Baka, baka.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, Leute.
Baka, baka.